Die Radio Wissen. Update.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Zitat Ende.
In ihrer Regierungserklärung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel heute noch einmal Ex-Bundespräsident Christian Wulff zitiert. Davor hat der Bundestag in einer Schweigeminute der 17 Opfer der Anschläge in Paris gedacht. In der anschließenden Debatte ging es auch um die Frage, wie sich Deutschland am besten gegen Angriffe von Islamisten schützen kann. Das ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
In ihrer Regierungserklärung versichert Bundeskanzlerin Angela Merkel den Franzosen noch einmal, eng an ihrer Seite zu stehen. Islamische Geistliche fordert sie auf, sich stärker mit der Radikalisierung von Muslimen auseinanderzusetzen. Sie macht auch klar, dass sie soziale Gründe nicht als Rechtfertigung für islamistische Gewalt gelten lässt.
Auslöser soll eine misslungene Kindheit, eine misslungene Schulkarriere, persönliche Zurücksetzung sein. Nein, all das überzeugt mich nicht. Jeder Terrorist trifft eine eigene persönliche Entscheidung, für die er die Verantwortung übernehmen muss. Sie kann mit einer misslungenen Kindheit nicht gerechtfertigt werden.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Oppermann, ergänzt:
Die Bundeskanzlerin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das in keiner Weise Terror und Gewalt rechtfertigen kann. Aber richtig ist trotzdem, Ausgrenzung ist immer der Nährboden für Radikalisierung.
Und Bundestagspräsident Norbert Lammert findet:
Die gut gemeinte Erklärung, man dürfe den Islam nicht mit dem Islamismus verwechseln. Der religiös begründete Terrorismus habe mit dem Islam nichts zu tun, reicht nicht aus. Und sie ist auch nicht wahr.
Gregor Gysi sorgt für Wirbel, als er seine Sicht erläutert, warum islamistischer Terror so einen Zulauf hat.
Sie alle wissen, dass Ihre Entscheidung für den Afghanistan-Krieg falsch war, haben aber nicht den Mut, das einzuräumen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.
Widerspruch kommt von der Grünen Silvia Kotting-Uhl.
Ich möchte mich verwahren gegen eine solche Unterstellung, dass das gesamte Parlament mit Ausnahme der Fraktion Die Linke mit verursacht hat diesen heutigen Terror. Der Terror war vor dem Einsatz in Afghanistan da.
Gestritten wurde im Bundestag über den Vorschlag der Union, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Dabei werden systematisch Telefon- und Internetdaten erfasst und gespeichert. Viele SPD-Politiker und die Opposition sind dagegen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert stattdessen eine gut ausgestattete Polizei.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Über die Vorratsdatenspeicherung wird auch im Netz heftig diskutiert. Markus Beckedahl schreibt auf netzpolitik.org: Welche Freiheiten geben unsere Politiker eigentlich noch für uns auf, wenn es noch zwei oder drei weitere Anschläge in der EU von der Größe Madrid, London, Oslo oder Paris gibt? Wir bleiben dabei. Eine anlasslose Speicherung unserer Verbindungsdaten ist vollkommen unverhältnismäßig und die Aufhebung der Unschuldsvermutung, das ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Benny G. schreibt auf Facebook: Menschen- und Freiheitsrechte sind der Kern und das Wesen demokratischer Gesellschaften. Wer sie infolge solcher Mordanschläge einschränkt, abbaut oder in ihr Gegenteil verkehrt, hilft indirekt denjenigen, die Anschläge verüben. Jede Reaktion, die Grundrechte und Freiheiten abbaut, ist eine Aufwertung des Terrors und der Folgen, die er mit sich bringt. Erwin Starnitzky sieht es anders. Ich verstehe die ganze Hysterie über die Vorratsdatenspeicherung nicht. Speicherung heißt doch nicht schon Überwachung. Zumal, wenn der Zugriff auf die gespeicherten Daten unter Richtervorbehalt gestellt wird.
Was sonst noch wichtig war?
Während die Politik darüber diskutiert, wie man Deutschland am besten vor Anschlägen schützen kann, sind die Behörden schon aktiv. Ein mutmaßlicher Dschihadist aus Wolfsburg soll Medienberichten zufolge eine schwere Gewalttat vorbereitet haben und deshalb festgenommen worden sein. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte das bisher nicht kommentieren. Der Deutsch-Tunesier soll Anschläge in Deutschland geplant haben. Er soll außerdem Zentrum einer Wolfsburger Terrorzelle sein, mit insgesamt 50 Unterstützern. Einige von ihnen kämpfen demnach zurzeit für die Terrormiliz IS im Irak und in Syrien. Auch der festgenommene Mann soll im Irak gewesen sein. In Pforzheim hat das Landeskriminalamt mehrere Wohnungen von Islamisten durchsucht. Auch sie sollen schwere Gewalttaten vorbereitet haben. Auch in Frankreich hat die Polizei viel zu tun. Sie ist einem möglichen vierten Attentäter auf der Spur. Medienberichten zufolge hat sie Hinweise auf einen Komplizen in einem Haus gefunden, das der Attentäter Amédée Coulibaly gemietet haben soll. Und letzte Nacht hat in der französischen Hauptstadt ein Autofahrer vor dem Präsidentenpalast eine Polizistin angefahren und sie dabei verletzt. Ob der 37-Jährige mit Absicht gehandelt hat, da gehen die Meinungen auseinander. Offiziell spricht die Polizei von einem einfachen Verkehrsunfall. Die Polizeigewerkschaft sieht das aber anders.
Meine Kollegin hat behauptet, dass der Fahrer des Wagens ihr in die Augen geschaut und nicht gebremst hat. Das haben auch drei Augenzeugen ausgesagt.
Und in den USA hat das FBI offenbar einen Anschlag auf das Kapitol in Washington verhindert. Ein 20-Jähriger, der festgenommen wurde, hat angegeben, dass er dort Rohrbomben zünden und dann auf Angestellte und Regierungsvertreter schießen wollte. Im Internet soll sich der Mann als Unterstützer der Terrormiliz IS ausgegeben haben. Schon mal einen vermeintlich günstigen Flug im Netz gebucht und dann genervt festgestellt, bei der Endrechnung ist er plötzlich viel teurer. Das darf jetzt nicht mehr passieren. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, wer online einen Flug bucht, muss von Anfang an erkennen können, was der Flug kostet, inklusive aller Steuern und Gebühren. Kunden sollen so die Preise besser vergleichen können. Geklagt hat die Verbraucherzentrale, und zwar konkret dagegen, wie Air Berlin seine Preise online darstellt.
Nach Angaben von Michael Hartmann bezog er die Kenntnis, dass ich auf einer solchen bei deutschen Sicherheitsbehörden angelangten Liste namentlich stünde, persönlich vom damaligen BKA-Präsidenten Jörg Zirke.
Das ist die Darstellung von Sebastian Edati, wie er von den Ermittlungen gegen sich erfahren hat. Aber ist es die Wahrheit? Wer wusste von den Kinderporno-Vorwürfen gegen den Ex-SPD-Abgeordneten? Und wer hat wen wann eingeweiht oder gewarnt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich heute der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Edati-Affäre. Befragt wurde inzwischen der Ex-Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Zirke. Er ist bei seiner Darstellung geblieben, dass er keine Informationen weitergegeben hat. Edati ist wegen des Vorwurfs, kinderpornografisches Material gekauft zu haben, inzwischen angeklagt. Der Prozess startet Ende Februar. In Teilen von Nigeria sind islamistische Anschläge seit einiger Zeit fast an der Tagesordnung. Amnesty International hat einen Bericht vorgelegt, wonach die Angriffe der islamistischen Sekte Boko Haram Anfang Januar die blutigsten gewesen sind, seitdem der Konflikt vor einigen Jahren angefangen hat. Auf Satellitenaufnahmen ist laut der Menschenrechtsorganisation zu sehen, dass Boko Haram einige Orte komplett zerstört hat. Amnesty geht von hunderten Toten aus. Eine Frau soll bei der Entbindung ihres Kindes erschossen worden sein. Doch warum hat Boko Haram gerade jetzt so hart zugeschlagen? Dazu unser Korrespondent Stefan Ehlert.
Dahinter steckt das Konzept des Terrors, maximalen Schrecken zu verbreiten. In der Stadt Baga am Lake Chad soll sich eine Art Bürgerwehr zum Schutz vor Boko Haram gebildet haben. Sei es zur Unterstützung der Armee gegen Boko Haram, sei es aber auch, weil man der Armee nicht zutraut, die Bürger effektiv zu verteidigen. Und damit solche Initiativen nicht um sich greifen, hat Boko Haram offenbar ein Exempel statuieren wollen.
Boko Haram will den muslimischen Norden Nigerias zu einem islamischen Gottesstaat machen. In dem Konflikt sind inzwischen mehrere tausend Menschen getötet worden. 1,5 Millionen sind auf der Flucht. Wer wird bald einen Oscar in der Hand halten? Die Antwort darauf gibt es erst in einem Monat bei der Verleihung der Filmpreise. Wir wissen aber inzwischen, wer sich Hoffnungen machen kann. In Los Angeles wurden die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben. Birdman und The Grand Budapest Hotel sind jeweils 9-mal nominiert. The Imitation Game kommt auf 8 und Boyhood auf 7 Nominierungen.
Was noch wichtig wird.
Nach den Freitagsgebeten morgen wollen Moscheegemeinden in ganz Deutschland Mahnwachen für Meinungsfreiheit veranstalten. Sie wollen vor Medienhäusern wie das ZDF in Mainz, den Springer Verlag in Berlin und RTL in Köln ziehen und dort für dieses Grundrecht demonstrieren.
Und sonst in der Welt?
Litauen schaut als ehemalige Sowjetrepublik mit Sorge darauf, was Russland so in der Ukraine treibt. Das Verteidigungsministerium hat jetzt vorsorglich ein Handbuch herausgegeben mit Tipps, wie sich die Litauer im Falle eines Kriegsausbruchs verhalten sollen. Behalten Sie einen klaren Kopf und brechen Sie nicht in Panik aus, heißt es darin. Und Schüsse direkt vor Ihrem Fenster bedeuten nicht das Ende der Welt. Die Bürger sollten sich bei einer Invasion über die sozialen Netzwerke organisieren und auch versuchen, Cyberattacken zu starten. Das Handbuch soll ab kommender Woche in den litauischen Bibliotheken ausliegen. Das Land zieht inzwischen auch schon mehr Rekruten ein. Außerdem prüft die Regierung, Neubauten nur noch zu genehmigen, wenn sie einen Luftschutzkeller haben. Die Schweizer Nationalbank hat den Mindestwechselkurs zum Euro wieder aufgehoben. Der lag bei 1,20 Franken pro Euro und wurde 2011 eingeführt. Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, als viele Anleger in die traditionell als sicher geltende Schweizer Währung flüchteten. So machte der Franken aber Höhenflüge, was sich für die Schweizer Exportwirtschaft zum Problem entwickelte, weil sie ihre Preise senken musste, um im weltweiten Wettbewerb mithalten zu können. Inzwischen hält die Nationalbank den Mindestkurs zum Euro aber nicht mehr für nötig, weil der Schweizer Franken nicht mehr so stark überbewertet sei. Stattdessen schwächele der Franken jetzt gegenüber dem US-Dollar. Nach der Entscheidung ist der Kurs des Franken sofort angestiegen und der Euro-Kurs weiter abgesackt. Inzwischen liegt der Kurs bei etwa 1:1. In Japan ist die Zahl der Selbstmorde auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren gesunken. Das steht in den Statistiken der Polizei. Damit haben sich letztes Jahr 25.000 Japaner das Leben genommen, 7% weniger als im Jahr davor. In Japan ist die Selbstmordrate seit Jahrzehnten hoch, seit einigen Jahren sinkt sie aber. Selbstmord gilt dort nicht als Sünde. Für die Samurai bedeutete Harakiri, also Selbsttötung, die Wiederherstellung der Ehre. Ein häufiger Grund für Selbstmord im heutigen Japan ist Jobverlust. Der wird als Schande für den Betroffenen und die Familie gewertet.
Wissensnachrichten.
Wer mal nach Kiribati, Tuvalu oder auf eine andere mikronesische Insel will, der sollte sich nicht mehr ewig Zeit lassen. In Zeiten des Klimawandels könnten die Pazifikinseln nämlich schon in wenigen Jahrzehnten im Meer verschwunden sein. Jetzt wurde bekannt, der Meeresspiegel steigt offenbar noch schneller, als man bisher dachte. Jan Bungartz von unseren Wissensnachrichten. Was sagen die Klimaforscher diesmal?
Ja, eine Studie, die ein Team von Harvard-Wissenschaftlern im Fachmagazin Nature veröffentlicht hat, zeigt, der Anstieg des Meeresspiegels war in den letzten 100 Jahren nicht so gleichmäßig wie angenommen. In den 90er Jahren gab es demnach einen sprunghaften Anstieg.
Und das hat man erst jetzt rausgefunden?
Ja, die Klimawissenschaftler haben sich alte Messdaten nochmal angeguckt, etwa von 1900 bis 1990. Dieser Zeitraum ist wichtig als Vergleichswert für Prognosen, also Vorhersagen. Das Problem, die Daten aus dieser Zeit haben oft Lücken. Und früher hat man den Meeresspiegel nicht per Satellit, also quasi überall gemessen, sondern vor allem an den Küsten, weil es da wegen Ebbe und Flut für die Schifffahrt interessant war. Die älteren Daten kommen auch eher von der Nordhalbkugel und deswegen konnte man den globalen Meeresanstieg ja nur schätzen.
Und wie haben die Forscher das Problem jetzt gelöst?
Also die Datenlücken haben sie mit statistischen Verfahren aufgefüllt und in die neue Schätzung ist auch eingeflossen, wie sich das Schmelzwasser und die Temperaturausdehnung in den Ozeanen ausgewirkt hat. Naja, und rauskam, der jährliche Meeresspiegelanstieg lag um bis zu 30% niedriger als gedacht, also nicht etwa 1,8 mm im Jahr, sondern nur 1,2. Erst auf den frühen 90ern gab es dann diesen wesentlich stärkeren Anstieg von etwa 3 mm pro Jahr, ähnlich wie heute.
Also man hat den Anstieg quasi für ein knappes Jahrhundert eigentlich überschätzt.
Ja, genau.
Aber das klingt doch erstmal eigentlich ganz gut. Wo ist also das Problem?
Naja, dass sich der Anstieg des Meeresspiegels erst später beschleunigt hat, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es jetzt noch schneller weitergeht. Und bei Vorhersagen bedeutet eine Überschätzung der Vergangenheit ja oft eine Unterschätzung der Zukunft. Jetzt müssen also neue Prognosen her und die könnten für Kiribati und Co. noch düsterer ausfallen.
Der ansteigende Meeresspiegel ist ein menschgemachtes Problem. Es gibt aber noch ein anderes menschgemachtes Problem, und zwar im Moment in Südgeorgien. Da geht es um eine Rattenplage.
Ja, die Ratten sind da im 18. Jahrhundert vor allem von Robben und Walfängern eingeschleppt worden. Eigentlich liegt Südgeorgien ja da im Atlantik, nicht weit von der Antarktis entfernt, ziemlich isoliert und war deswegen ein Paradies für Königspinguine, Albatrosse und andere seltene Vogelarten. Und die haben aber durch die Ratten schwer gelitten, weil Eier und Küken weggefressen wurden. Schätzungen zufolge sind so 90% der Vögel auf Südgeorgien dezimiert worden.
Und? Wird was dagegen getan?
Ja, also es wird was getan. Es sieht sogar so aus, dass die Aktionen Erfolg hatten, auch wenn es sich erstmal radikal anhört. Denn eine Initiative von schottischen Forschern, spezialisiert auf die Wiederherstellung von Lebensräumen, verstreut auf der Insel tonnenweise Rattengift.
Für die Ratten also schlechte Nachrichten, aber schadet das nicht auch den Vögeln von Südgeorgien?
Ja, aber das muss man den Forschern zufolge in Kauf nehmen, denn das Ergebnis gibt ihnen recht. Sie haben 2011 erstmal testweise nur einen Teil der Insel mit Giftködern ausgelegt, 2013 ein zweites Gebiet und mittlerweile können sie sagen, dass es geholfen hat. Die Rattenpopulation geht stark zurück, aber die Vogelarten erholen sich. Zum Beispiel hat sich da eine seltene Entenart, die es nur da gibt, wieder angesiedelt.
Halten wir fest, Test geglückt. Und jetzt soll es richtig losgehen mit der Giftkeule?
Genau, diesen Monat soll nochmal eine große Expedition nach Südgeorgien starten und Gift verstreuen. Und dann müssen auch wirklich alle Ratten sterben. Wenn nur ein paar überleben, können die sich sonst wieder ausbreiten.
Zum Schluss blicken wir noch mal kurz in die USA. Da werden Schulkinder mit ungewöhnlichen Mitteln auf mögliche Amokläufe vorbereitet.
Ja, eine Schule im US-Bundesstaat Alabama schreibt Eltern in einem Brief, sie sollten ihrem Kind doch eine Konservendose mitgeben, zum Beispiel Mais, Bohnen oder Erbsen. Damit könnten die Schüler dann im Ernstfall einen Todesschützen bewerfen und sich so selbst schützen. Außerdem würden die Dosen den Schülern ein Gefühl von Sicherheit geben und sie darin bestärken, sich selbst verteidigen zu können.
Na, ich würde mal sagen, Waffen reglementieren wäre wahrscheinlich einfacher, aber okay, versuchen wir es mit den Dosen. Jan Bungertz war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Der Abend bleibt in der Nordwesthälfte von Deutschland nass. An der See und in den Bergen ist es stürmisch. In der Nacht wandern die Niederschläge weiter Richtung Südost. Zum Teil kann es auf den Straßen glatt werden. Morgen bleibt es wolkig, es kann auch wieder regnen. An der Ostsee und in Südostbayern zeigt sich auch mal länger die Sonne. Das alles bei maximal 5 bis 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.